Ich bin nicht erkältet und wir sind beim Dorfkino-Podcast mit
Felix
und Tim. Haha, im coole Themen wie Terminator und Kung Fu Panda und Dr. House. Tschüss. Ja, willkommen zurück. Hier Kategorie Trailer fängt jetzt mal an. Unkonventionell.
Was ein Einstieg. Dann lasse ich dich einmal die
unkonventionell wie immer, aber egal. Wir gucken mal, wie es läuft. Also, erster Trailer ist Horns mit Daniel Radcliffe. Meinung?
Genau. Meinung? Also, was zeigt der Trailer überhaupt? Also, worum geht's in dem Film? Beziehungsweise, was konnte ich da aus dem Trailer rauslesen?
Also, Daniel Radcliffe, also, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat nur zufälligerweise Harry Potter gespielt. Der spielt einen Typen, der vermeintlich, man weiß es nicht, ob es nur vermeintlich war. Also er hat vermeintlich eine Frau umgebracht und wird deswegen von allen verurteilt. Dann wachsen ihm Hörner und er hat super tolle Teufelskräfte und dann ist er total böse und man weiß nicht, was los ist. Aber es ist extrem cool eigentlich.
Ja, sah sehr witzig
aus. Vor allem, oh Gott, er hat richtig, richtig gut geschauspielert.
Ja, doch, also
hat... Also ungewohnt.
Ja gut, ich finde, er ist ein guter
Schauspieler. Ja, er ist ein guter Schauspieler, aber wenn du dir mal anguckst, so der erste Harry Potter-Film...
Ja, ey, komm, der war 11.
Ja, trotzdem.
Konntest du mit 11 Schauspielern?
Ich kann jetzt schon viel, viel besser schauspielen als mit 11.
Ja, du bist auch älter.
Nein.
Und ich bin schneller als ein Berg.
Was ist?
Ich bin schneller als ein Berg.
Nächster Filmer-Trailer.
Trailer, ja.
Sisters, Entschuldigung.
Schwesters.
Mit Tina Fey und Amy Poehler.
Ja, eigentlich beides sehr...
Ist die Poehler?
Poehler.
Ja, irgendwie. Wie so ein Ossi. Also, Amy Poehler. Okay, gut, egal, wie auch immer. Es geht um zwei Frauen, die...
Geschwister sind.
Ja, genau.
Wie der Titel ist schon.
Genau, und die haben Eltern. Und die Eltern, die wollen denen das Haus nicht vererben, sondern die wollen das Haus verkaufen. Und die eine ist anscheinend gerade geschieden und die andere will, dass die eine, die gerade geschieden ist, jetzt mal richtig durchgelunzt wird. Und daraufhin fällt der Typ, der sie durchlunzen soll, auf eine Spieluhr mit seinem Arschloch und sie fängt an zu spielen.
Ja, das war jetzt ein Teil des Trailers, den du hier gerade zusammengefasst hast, aber ich glaube...
Ja, und warte, und es war eine Referenz zu einem Film, zu dem ich nachher noch komme.
Wow.
Die Arschloch-Referenz. Entschuldigung.
Naja, also jedenfalls geht es darum, dass zwei Geschwister, und die wollen jetzt nochmal Fett Party machen im alten Haus und so weiter. Ja, der Trailer sah jetzt irgendwie nicht so Bombe aus, aber die zwei Hauptschauspielerinnen sind eigentlich sehr fähig, was Comedy angeht. Tina Fey und Amy Poehler, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen.
Hat mich so ein bisschen an so einen Adam Sandler-Film erinnert.
Ja, das hat mich eben etwas enttäuscht, ja, weil ich es nicht gut finde. Ja.
Ja, okay.
Dann übernimm du mal die Maus und klick auf den nächsten Trailer, den wir uns angesehen haben.
Der nächste Film heißt Legend.
Also der Trailer war etwas aussagelos.
Ja, also der Aufhänger der Coolness dieses Films ist, dass Tom Hardy zwei Rollen spielt. Er kommt natürlich nicht an Leonardo DiCaprio ran, der in irgendeinem Film 14 Rollen spielt, aber nichtsdestotrotz, die beiden Typen sehen sich verdammt ähnlich, sind die ganze Zeit...
Ja, es sind auch Zwillinge.
Sag ich doch, sie sehen sich ähnlich. Aber Zwillinge heißt nicht unbedingt, es kann ja auch Mädchen und Junge sein.
Ja, ja,
aber... Ich glaube, Mädchen und Junge würden sich exakt gleich aussehen. Nur der eine hat einen Penis und die andere halt nicht. Wäre voll unpraktisch.
Kann man so sehen, ja. Aber in dem Trailer geht es darum nicht. Sondern darum, dass er und sein Zwillingsbruder die Macht über New York wollen. Und es ist irgendwie so 60er-Jahre-Setting, so sieht's aus. Ganz cool aus. Im deutschen Trailer wird irgendwie gar nichts gesagt, da läuft bloß Musik.
Was den Trailer echt kaputt macht. Also das ist so...
Ja, ja, da fehlt einfach irgendwie was. Ja, so als hätten sie vergessen, die Tonspur mit den...
Ja, genau. So,
mit der Stimme reinzuziehen.
So wie bei so Filmen, wo dann so eine Erzählerstimme kommt, so... vor langer Zeit war in einer Hütte am Rande des bla bla bla. Und dann siehst du halt eigentlich nur so einen Typen, der auf sein Haus zuläuft für 5 Minuten, während halt der Erzähler redet. Stellt euch vor, der Erzähler wäre nicht da. Und der Typ läuft und stapft da so lang und es kommt nur so da-dam, da-dam.
Ja, so hat sich der Trailer angefühlt.
Also es wirkt total scheiße.
Ja, aber Tom Hardy ist cool.
Und die Idee dahinter ist ziemlich geil.
Ja, mal sehen, vielleicht ist der nächste Trailer auch besser.
Mhm.
Dann der Trailer, über den alle geredet haben im letzten Monat, von der Comic-Con in das Internet, zu dem Bildschirm der Menschen. Suicide Squad. Ein Film, der 2016 in die Kinos kommt.
Und alle feiern den Trailer und ich finde ihn komisch. Geil, aber komisch. Nee, nicht geil. Ich finde ihn komisch.
Ja, okay. Also es geht erstmal Suicide Squad. Nicht. Da habe ich so ein bisschen Angst davor. Also Suicide Squad ist aus dem DC-Universum. Die ganzen Bösewichte, die von der Regierung dazu benutzt werden, jetzt für Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber die Regierung denkt sich dann, ja, wenn die das machen und irgendwas kaputt geht oder so, dann können wir die ja einfach als Schuld... ihnen die Schuld in die Schuhe schieben, genau, weil sie sind ja eh Bösewichte.
Ja, und die Idee dahinter ist, dass halt der Joker die im Prinzip unter seine Fittiche nimmt und dann sagt so,
nope,
sorry Leute, der Plan geht nicht auf, ich geh nicht so hier, ich werde dir wehtun.
Ja.
Und mein Problem bei diesem Trailer war, also bei dem Trailer ist irgendwie, er ist so, also ich kenne mich persönlich im DC-Universum nicht so super doll
aus. Genau, und das meinte ich,
aber,
das war,
glaube ich, das Problem. Aber ich kenne einige Charaktere und ich weiß, dass da auch Croc dabei ist. Und Croc sieht nur behindert aus. Das ist wie so ein Typ aus so einer Zahnpasta-Werbung. Vorher-Nachher-Bild. So vorher Croc, nachher Angelina Jolie. Weiß ich nicht. So von der Art.
Naja, gut. Und aber irgendwie, weil die Figuren an sich sind eigentlich ziemlich cool im Suicide Squad. Also was du da so hast, so
ja, ja.
Joker, Harley Quinn, Deathstroke, der ja von Will Smith gespielt wird. Weil ich die Figur, die mir hier am wenigsten gefallen hat, weil sie so normal aussieht, so überhaupt nicht bösewichtmäßig.
Zum scheiß Zylinder.
Ja, ja.
Naja, also ich fand's...
Es war halt ein sehr krasser Fokus auf Harley Quinn, weil sie halt von Margot Robbie gespielt wird. Also ja, dementsprechend die heiße Frau, auf der Fokus liegt.
Aber das hat sie richtig gut gemacht. Das fand ich richtig gut.
Ja, ja. Ja, wie fandest du die Catchphrase von Joker am Ende? Das mit
ich werde dich nicht umbringen, ich werde dir nur ganz doll wehtun.
Ich finde, schauspielerisch hat das ziemlich gut gemacht, aber es ist halt so, das ist halt der erste Catchphrase, der ihm einfällt, wenn man so an Joker denkt, irgendwie so, ja, ich will nur wehtun, nicht töten und nur schmerzen.
Ja, vor allem ist es so vollkommen einfallslos.
Ja, das ist halt das Ding, aber schauspielerisch so dargestellt finde ich ziemlich
cool. Und es war ein bisschen zu wahnsinnig los. Ich fand, er hat einfach wie so ein sehr drogistischer Gewalttäter gewirkt und nicht wie so ein Joker, weil der Joker, also in meiner Vorstellung hätte der Joker so gesagt so,
ich werde dich nicht töten, ich werde dir ein paar Zähne ziehen und dann meine fette Kanone.
Nee, hätte ich nicht. Ich kann es nicht nachmachen, aber auf jeden Fall ist nicht so, wie es war.
Hat man gemerkt. Ja.
Jetzt komme ich dann gleich mit der Arschloch-Referenz. Hahaha. Oh. Lustig. Nächster Trailer.
Ja, der letzte Trailer. The Revenant.
Ganz kurz. Ich habe innerlich geweint, aber vor Freude. Ich fand, es war ein Augenschmaus der Extraklasse. Es war ein Wunderwerk der Filmtechnik.
Die Kirsche auf der Torte. Nee, auf dem Eis.
In Deutsch hatten wir mal irgendwann so ein Gedicht, wo die Kirsche, nee, wo irgendwie ein Nippel so eine Kirsche war, die in so einem Glas Milch schwimmt.
Was?
Und jedes Mal, wenn ich Kirsche höre, denke ich da dran und ich finde es nur noch eklig. Ich hasse ja Kirschen
seitdem. Reden wir nicht mehr über Kirschen, sondern reden wir über The Revenant.
Es ist einfach nur...
Und zwar von was ist es denn überhaupt? Du kannst die Leute nicht immer nur anteasern, ja, indem du ihm so das Geilste überhaupt versprichst.
Doch, es ist aber so, Alter, es ist doch nur gut. Also, es geht um einen Typen. Ich weiß nicht, das spielt doch so in der Kanalisationszeit.
Ja.
Damals, als die Kanalisation erfunden wurde, wo alles am Anfang an scheißige Kanäle.
Ja. Egal. Kolonisation.
Ja.
Zurück zur gewohnten Ernsthaftigkeit.
Genau.
Also, zu Zeiten der
Alter. Das ist ihr wisst, was wir meinen. Es geht jedenfalls darum.
Kolonisation. Zu Zeiten der Kolonisation Amerikas, Nordamerikas, spielt ein, also Leonardo DiCaprio spielt einen Feinsteller, schätze ich mal. Sah aus wie ein Feinsteller.
Ein Mensch.
Ein Mensch im hohen Norden. Und der erschießt ganz, ganz viele Leute, reitet auf Pferden und sieht
unfassbar. Tom Hardy ist auch noch dabei.
Und sieht unfassbar wahnsinnig aus.
Ja, und Tom Hardy.
Ja, der auch.
Und jetzt das Highlight wird gemacht von Alejandro Iñárritu, der Birdman gemacht hat, was schon sehr, sehr viel verspricht.
Und ganz ehrlich, ohne Witz, also ich weiß nicht, ob ihr die Trailer zu Assassin's Creed 3 kennt, aber das hat mich so unfassbar an die Trailer von Assassin's Creed 3 erinnert, weil das Setting ist auch so, du hast diesen Wald, da gibt es Bäume, aber da gibt es keine Blätter. Es gibt keine Bäume. Es ist halt alles verschneit und Scharen von Leuten erschießen sich gegenseitig. Und die Lichtverhältnisse sind nur schön. Oh Gott, ein Augenschmaus der Extraklasse. Guckt es euch an, das ist so.
Ja, denn wie gesagt, alle Trailer sind natürlich auch bei uns verlinkt, damit ihr euch sie ja nochmal anschauen
könnt. Natürlich, weil wir sind ja, wir bieten ja einen Service.
Eben, dieser Podcast ist ein Service der Extraklasse, genau wie diese aufgehende Cola-Flasche. Mann, das war echt laut. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Was wir gesehen haben. Ja, ich habe mal wieder Dr. House gesehen. Aber es war das letzte Mal, dass ich Dr. House gesehen habe, denn jetzt habe ich es durch. Ich habe alle 8 Staffeln angeschaut.
Warte, ich klatsche im Hintergrund, um mein Lob dafür auszusprechen.
Dankeschön. Danke, lieber Tim. Danke, ich bedanke mich. Ich möchte meiner Familie danken, Netflix und Dr. House.
So eine Rede halt. So, ja, danke, dass ich jetzt das gemacht habe.
Ja, genau. Ich hatte ein bisschen Angst vorm Ende, dass sie es nicht hinbekommen. Aber das Ende war gut.
Willst du spoilern?
Darf ich?
Dann geh ich mal scheißen. Nee, passt schon, kannst du. Nee, ich geh wirklich auf Klo.
Okay, dann erzähle ich euch währenddessen das Ende. Falls ihr es gesehen habt, könnt ihr jetzt meine Meinung dazu hören. Falls ihr es noch nicht gesehen habt und es euch eh nicht interessiert, könnt ihr mir auch zuhören. Wenn nicht, skippt einfach 2 Minuten. Ja, also Dr. House, das Ende, was mir sehr daran gefallen hat, die Episode heißt im Deutschen Der Reichenbach-Fall. Und das sagt schon sehr viel über das Ende aus. Denn Dr. House hat ja teilweise diese Sherlock-Analogien drin. Heißt, er wohnt in 221b, wie eben auch Sherlock Holmes. Und allein so von der Art her, wie er als Mensch ist, so dieses geniale Genie, aber das einfach nicht mit Menschen umgehen kann, erinnert das Ganze schon sehr an Sherlock. Und die letzte Episode hieß eben Der Reichenbach-Fall. So, und da ich ja spoilern darf, sage ich es einfach, ja, er tut ja so, als wäre er gestorben und alle sind schon auf der Beerdigung und er schickt einfach Wilson, also seinen besten Freund, ein SMS, ja, lass mal treffen für ein Eis oder für ein Eiskaffee, irgendwie sowas. Und sie treffen sich nochmal und er kann jetzt einfach in Ruhe sozusagen die letzten Monate mit Wilson verbringen, denn der wird ja an Krebs sterben, was zwar traurig ist, aber am Ende irgendwie doch nochmal ganz versöhnlich zu Ende geht. Und deswegen hat mir das Ende gefallen. Es war ein Sherlock Holmes-mäßiges Ende. Die Analogie wurde perfekt zu Ende geführt. Und da ich großer Sherlock Holmes-Fan bin, hat es mir sehr gefallen. Und die Serie an sich, Dr. House. Wer drüber nachdenkt, sich 8 Staffeln anzuschauen, mit 24 Folgen pro Staffel, 45 Minuten. Ja, es ist verdammt viel. Ja, es macht verdammt viel Spaß. Also das ist da eine Empfehlung, die ich hier mal so aussprechen kann. Und da der Tim noch nicht zurück ist, bevor er dann was macht, mache ich einfach mal weiter mit dem nächsten Film, den ich gesehen habe. Oder jetzt ist es ein Film, keine Serie. Und fange jetzt mal an mit Kung Fu Panda. Und da kommt auch der Tim zurück, perfekt zum Thema. Und ja, Kung Fu Panda, ein Animationsfilm von DreamWorks von 2008. Es geht um einen Panda, der Kung Fu lernen möchte. Und
über das den Ganze, ich auch schon geredet habe.
Genau, und dass ich der das meistern möchte. Und so viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Denn, also ich bin mit dem Wissen rein, es geht um einen Kung-Fu-kämpfenden Panda und Tim findet den Film sehr, sehr toll.
Das war erstmal. Hatte ich recht damit? Komm, ich hatte recht damit.
Erstmal war es so, wahrscheinlich ist der nicht so gut, weil wir ja nicht so oft gleicher Meinung sind. Aber du hattest.
Wird sich nachher auch noch zeigen.
Aber du hattest dann doch schon recht. Also Kung Fu Panda hat Spaß gemacht.
Es ist ein schöner Film. Also es ist kein so ein, wow, da ist so eine tiefe Message hinten dran. Sondern es ist einfach nur so, heile ja, Welt.
Ja, es ist einfach schön, genau. 7,6 auf IMDb, 73er Metascore sind klare 7 für mich. Und kann man sich auf jeden Fall sehr gerne anschauen.
So,
da
du jetzt 2 gemacht hast und ich eh mehr geguckt habe als du, darf ich auch 2 machen?
Ja, klar, gerne.
Okay, jetzt der erste Streitpunkt.
Ja, dann fang an.
Beginnen wir mit Django Unchained. Ich habe mir jetzt auch mal angeguckt. Ein Film von Quentin Tarantino mit Jamie Foxx, Christoph Waltz und Leonardo DiCaprio.
Schon dieser Cast.
Wunderbar, aber ich fand ihn trotzdem nicht gut. Also ich fand ihn gut, aber es war so, ja gut.
Ja, was hat dir denn daran nicht gefallen? Oder was ist
dein Kritikpunkt? Also ich zähle dir auf, was ich sau geil fand und was ich lame fand.
Okay.
Also, was ich unfassbar geil fand, war Christoph Waltz. Der Charakter von ihm. Also er ist so ein Zahnarzt aus Deutschland und er ist so ein ganz, ganz netter Typ. der aber dann irgendwann Kopfgeldjäger wurde, der für die Regierung arbeitet. Und das Allerlustigste ist einfach, dass er so, er ist immer total freundlich, aber er schießt andauernd Leute.
Ja.
Und dann ganz am Anfang so ja, ich möchte gerne ihren Sklaven kaufen.
Du kannst dich verpissen, du Wichser.
So, ich möchte aber ihren Sklaven kaufen. Also ich sehe doch hier, er ist gerade hier zur, er ist gerade im Angebot, hat auch eine total gewählte Ausdrucksweise.
Nein, du erschießt dich ja so. Nope, pups, tot.
Hat dann den einen erschossen. Ja gut. Und ich fand den Film einfach nur geil. Bis die erste Szene zu Ende war. Ja gut. Ich fand ihn wirklich schön. Also er sah auch gut aus vom Licht her. Und er ist halt echt brutal. Ist halt, aber er hat so einen lustigen Django, also so einen Quentin Tarantino-Touch halt einfach. Ja, weil er von Quentin Tarantino ist. Nee, aber ich weiß es nicht. Was mich daran gestört hat, ist, dass die Geschichte so unendlich belanglos ist und dass es nicht erkennbare, also dass es Zeitsprünge macht, die du aber erst im Hintergrund wahrnimmst.
Da wird das finde ich wiederum geil.
Das hat mich voll genervt. Das kann ich gar nicht leiden, weil ich weiß ja nicht, wo ich bin. Ich weiß ja nicht so, bin ich gerade eingeschlafen?
Nein, aber genau das mag ich, weil das ist dann der Moment, in dem der Film was von dir auch was fordert als Zuschauer. Und ja, das ist doch das Anspruchsvolle, was doch Filme toll macht.
Nein, aber wenn es einfach undurchsichtig ist. Und zwar ist es so ganz...
Fand ich aber nicht, dass es so
da ist. Gab's, nee, es gibt eine Stelle am Anfang, also die haben dann so einen Pakt irgendwie, also Jamie Foxx und Christoph Waltz haben so einen Pakt, dass sie halt irgendwie zusammenarbeiten bis irgendwie Winter oder so. So. Und dann ist aber schon Winter vorbei und sie arbeiten immer noch zusammen. Und dann so, ach ja, übrigens, ich habe eine Frau. Und so, ach, sollen wir die retten? So, ach, übrigens, ja, bitte. Ach, übrigens, wir sind jetzt voll beste Kumpels. Ach, übrigens, alle sind tot. Auf den Film.
Naja. Also das Einzige, was mich bei diesem Film gestört hat, war, um ehrlich zu sein, der Hauptcharakter, also Django.
Ja, der ist ein richtiger Mongo einfach. Also
ich
finde ihn unsympathisch einfach.
Ich finde ihn halt auch leicht unsympathisch, das ist das Problem. Also ich kann
er ist all ein seine aufgeblasener Wichser.
Ich kann all seine Motivationen und so weiter nachvollziehen und natürlich leidet man mit ihm und alles, aber er ist halt einfach jetzt nicht der sympathischste Kerl der Welt.
Was man noch dazu sagen muss, was geil an dem Film ist, das ist eine Stelle, wo da schneidet sich Leonardo DiCaprio in der Hand.
Die Szene
und das ist richtig, mit die das beste. Ist richtig heftig. Also er blutet wie Sau aus der Hand und denkst du, also es gibt so ein lustiges Behind-the-Scenes-Video, wo alle dann so, was, der hat sich in die Hand geschnitten? Und das ist halt gerade im Drehen, also gucken sich so die Hand an, so, ah fuck, das muss doch mega wehtun. Er blutet halt wie Sau. Und schmiert dann so der Frau von Frau von Jamie Foxx Charakter von Django halt einfach das Blut ins Gesicht. Und du siehst so ihn Ekel und von allen anderen aus so ein Ekel. Und es ist halt einfach nicht gespielt, sondern es ist einfach eklig, weil er einfach sein Handblut an eines anderen.
Weil es ja nicht improvisiert.
Ja, Szene. Genau. Ultra gut gemacht.
Ja.
Und sie haben halt dann fertig und dann hat er einen fetten Schnitt gehabt.
Ja, aber schon krass, dass man sowas improvisieren kann.
Ja, also war schon sehr, sehr dufte. So.
8,5er IMDb-Rating, 81er ja. Metascore.
Ja, war gut, aber also für den Hype, den er abbekommen hat, für das Maß an Lob, was mir die Leute zugesprochen haben zu diesem Film, das ist, war ich echt enttäuscht. Also ich fand nicht so gut, wie er mir angepriesen wurde. Ist ein guter Film, aber ich werde ihn mir nicht nochmal angucken.
Okay.
Okay, nächster Film.
Ja.
Walzer mit Bashir. Waltz with Bashir. Ich sage jetzt mal Zeichentrick, es ist ein Animationsfilm, aber kein Anime, sondern es ist total schwer gemacht. Es sieht aus wie ein Film aus Flash-Animation. Und es geht halt darum, dass im Prinzip, also es gibt einen Typen, der hat seit 2 Jahren hat er den gleichen Traum. Und zwar, dass 26 Hunde durch die Stadt rennen und ihn wecken und ihn umbringen wollen. Und er so, nee, guckt dann so aus seinem Fenster raus und wacht auf. So. Und dann erzählt er halt diesen Traum einem Kumpel von ihm, der Regisseur ist. Und irgendwie so, ja, hier, Dings, wir waren noch in dem ein blauer Krieg drin. Da gab es halt einen Krieg im Jahre 1982, der Lebanon-Konflikt nennt sich das Ding. Das ist, da sind die Israelis gegen die Palästinenser vorgegangen und haben die halt reihenweise abgeschlachtet. Und die beiden waren halt auf der Seite der, was erzähle ich gerade für eine Scheiße?
Hat sich jetzt
nicht Syrien gegen Palästinenser, so rum.
Hat sich gerade nicht ganz so richtig angehört.
Nee, Entschuldigung, ich habe gerade total in Bullshit geredet. Also Syrien, also Syrier gegen Palästinenser, Palästinenser total unschuldig, wollen nichts machen, Syrier killen sie trotzdem. So. Also das ist im Prinzip das, also wie dieser Krieg
also dort erzählt wird. Ich kann es jetzt nicht ganz sicher sagen, aber hier steht jetzt auf IMDb, steht jetzt 1982 Invasion des Libanons.
Ja, also irgendwie sowas war da. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, weil ich ungefähr eine Niete bin in Geschichte, aber es ist mir auch egal. Es geht halt einfach nur darum, dass also das Grundprinzip in diesem Film ist, dass es zwei Seiten gibt und dass es bei der einen Seite nochmal zwei Seiten gibt. Also du hast einmal, sagen wir mal, gut und böse. Wobei der Erzähler der Geschichte auf der guten Seite der Bösen ist.
Okay.
Also ihr müsst euch vorstellen, die, ich weiß nicht, ich nenne Palästinenser sind jetzt P, so. Und die Syrer sind jetzt S, so. Und der Bashir und sein Squad, also alle Charaktere, die dort da drin was erzählen, die waren halt in einem Squad drin. So, und die haben in diesem Krieg gekämpft auf Seiten von S gegen P. So, und die P haben überhaupt nichts gemacht. Das waren einfach Zivilisten, die haben halt ja, die hatten zwar eine Armee, die haben halt sich in ihren Dörfern verschanzt, aber mehr halt nicht. Die haben auch nicht aktiv was gemacht, die haben halt ab und zu ein paar Leute erschossen und haben kleine Kindersoldaten gehabt, aber die anderen haben halt dann die Kinder erschossen. Und in diesem Film geht es halt im Prinzip darum, dass der Typ, der Regisseur, hat keinerlei Erinnerungen mehr an diesen Krieg und hat aber auch einen Traum. Und zwar geht er mit zwei anderen Leuten, also wacht er im Meer auf und ist vor einer völlig zerbombten Stadt, geht in die Stadt rein. Und findet irgendwie Klamotten, zieht sich an und dann kommt ihm eine riesige Horde an Menschen in Panik entgegen, die an ihm vorbeirennen. So, und das ist auch dieser Traum. Und er wusste nicht, wo der herkommt. Er kann sich halt an keinerlei Kriegsgeschehen erinnern. Er kann sich erinnern, dass seine Freundin kurz davor mit ihm Schluss gemacht hat, dass er ab und zu mal abends ordentlich gesoffen hat im Krieg, aber mehr nicht. Er kann sich wirklich an die eigentlichen Kriegsgeschehnisse nicht mehr erinnern. Und im Prinzip erzählt dieser Film, wie er sozusagen sein Gedächtnis wiederbekommt. Und zwar geht er halt zu seinen ganzen Squad-Kameraden hin und redet mit denen darüber. Und die erzählen ihm so, was? Das hast du nicht mitbekommen? Das war so und so. Und er so, ah. Und der Film ist so dermaßen krass. Es ist unglaublich. Also es ist ein Independent-Film. Der hätte niemals, also kein Studio hätte diesen Film produzieren lassen, weil er einfach viel zu heftig ist. Da gibt es eine Szene, da siehst du, wie eine Familie vor die Wand gestellt wird und du siehst, wie er drauf guckt. Und es gibt keinen Schnitt, du siehst einfach nur, wie jeder feinsäuberlich erschossen wird und voll an der Wand zersplattert. Es gibt eine Szene, wo ein Kindersoldat mit einem RPG rumrennt und einen Headshot bekommt und voll zerfetzt wird. Und ganz am Ende vom Film ist es halt so, also ich will jetzt nicht spoilern, weil es hat schon echt ein paar Sachen, wo du denkst, was? Die echt krass sind. Und ganz am Ende ist es dann so, dass sie halt echte Szenen zeigen aus diesem Film. Also nicht gezeichnet, sondern wirkliche Szenen. Und da siehst du halt Leichen, du siehst zerfetzte Menschen, du siehst Leute unter Trümmern, du siehst Leute, die einfach nur noch verstümmelt sind. Und so richtig krasse Sachen, du denkst dir so, was? Und dieser Film ist halt nur gemacht worden, um den Leuten aufzuzeigen, was für schlimme Sachen da passiert sind. Und der Westen hat es überhaupt nicht mitbekommen. Also was dort halt wirklich passiert ist, da gab es halt Massaker, die so pervers waren, dass du niemals denkst, wie kann das bitte sein auf unserer Welt? Und ich fand den Film ein bisschen verstörend. Also es war so ein bisschen wie nach Mad Max. Ich konnte 2 Stunden nichts sagen. Ich war einfach nur so voll in Gedanken. So, fuck, was war das gerade, was ich geguckt habe? Aber ich fand es nur geil. Weil der Film ist absolut gnadenlos mit dem Zuschauer. Und er hat seine Message, die er auch gnadenlos durchbringt. Und er hat keine Stilmittel, die er jetzt benutzt, um irgendwas rüberzubringen in geschönter Art und Weise. Sondern er zeigt das, was er sagt. Und zwar, da war ein Massaker, guckt's euch an. Dort werden Leute vergewaltigt und erschossen. Dort werden Leute mit Messern Kreuze auf die Brust geschnitten. Und die werden dann mit Headshots irgendwie weggeballert. Da werden das ist perverse Sachen. Da gibt es eine Szene, da sind sie in also dieses Squad ist irgendwo in irgendeiner Stadt drin. So, und es war halt irgendwie so, die haben halt, sie brauchen halt einen Unterschlupf. Die müssen ja dort ein bisschen überwintern, sagen wir mal. Und warum sollen sie irgendwie eine Kackwohnung in einem Hochhaus nehmen, wenn sie eine scheiß Villa haben? Okay, gehen sie in eine Villa rein und dann erzählt er halt, ja, irgendwie mein Offizier, saß da nackt in einem Stuhl drin und ich musste für ihn den Fernseher umschalten. Und er immer so, ja, schalt weiter. Und irgendwann kommt dann so ein Porno, ein deutscher Porno, lustigerweise. Also man kann es bei Netflix gucken, über also auf Hebräisch mit englischem Untertitel. Und so lässt sich es auch ganz gut gucken. Und dann ist es aber trotzdem ein deutscher Film, also ein deutscher Porno. Und der ist so lustig einfach nur. Du musst nur lachen, wenn du es guckst. Das ist eine Frau.
Du erzählst jetzt nicht gerade ehrlich den
Porno. Ganz kurz, das ist super lustig. Das ist so der schlechteste Porno, den es gibt. Eine Frau steht in der Küche und ein Klempner kommt. Und ein Klempner, der Klempner meint willst du mein dickes Rohr sehen? Und sie so, nein, sie müssen erst mein kaputtes Rohr fixen. Also okay, macht so den Schrank auf und fängt an, da was rumzuklemmen. Dann steht auf und fängt sie halt an zu bangen. Dann kommt seine Frau rein und meint so, was machst du da? Ich will mitmachen. Und hat den Hund dabei und lässt den Hund auf die Frau, die los, die gerade von dem Typen gebangt wird. Der Typ geht zu seiner Frau und bangt die und der Hund bangt die Frau. Was? Das ist nur krank.
Oh mein Gott.
Und es ist einfach nur, aber so Sachen werden halt gezeigt. Und das Krasse ist halt, der komplette Film sollte eigentlich als Spielfilm rauskommen, aber es gab keinen Schauspieler, der das spielen wollte. Sie hatten kein Budget, um das zu machen, weil die Szenen viel zu heftig gewesen wären. Sie hätten es niemals durchbekommen. Das heißt, sie haben echte Interviews geführt und haben einfach das komplette Bildmaterial durch so einen Comic ersetzt und haben die kompletten Emotionen im Comic wieder gespiegelt. Und so gut, du denkst, vor dir sitzt ein Mensch, der ein bisschen hässlich aussieht, mit dicken schwarzen Strichen im Gesicht. Unfassbar gut. Es ist nur ein guter Film. Schaut euch an.
Was ich da auch interessant finde, also erstmal, er wurde für einen Oscar nominiert, was ja schon mal einiges heißt.
Für den Independent-Film vor allem.
Ja. Und der Regisseur und Schreiber, Ari Folman, der hat, wie ich hier gerade sehen kann bei IMDb, sich auch der Verfilmung von, also des Tagebuchs der Anne Frank angenommen. Auch wieder als Animationsfilm. Diese News kam Ende 2013, also könnte es vielleicht bald soweit sein, dass der rauskommt oder dann eben doch nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, was...
Also es ist immer sehr sozial und politisch
eben kritisch. Dem er sich annehmen könnte. Aber ich mir vorstellen. So nach dem, was du jetzt gesagt hast, dass er das schafft.
Aber es sieht unfassbar schön aus. Also der Film sieht auch echt gut aus von den Farben her. Extremer Kontrast und es ist wunderschön. Schaut es euch an. Ist krass, aber lohnt sich.
Okay.
So, das nächste können wir beide, glaube ich, drüber reden. Hast du es gesehen?
Ich muss... Den ersten?
Den zweiten?
Nein.
Okay. Ist bei mir nämlich auch so gegangen. Also, wir reden jetzt über Der Hobbit. Den Hobbit. Grammatikalisch inkorrekt, Verzeihung. Über die Hobbit-Trilogie. So. Geschrieben von J.R.R. Tolkien. Und dieser Herr hat ein kleines Buch, und zwar Der kleine Hobbit. So, und der kleine Hobbit ist gespielt von
Martin Freeman.
Yeah.
Das ist auch der übrigens den Watson in der Sherlock-Serie von BBC spielt.
Das ist auch der Arthur Dent in Pernate durch die Galaxis spielt.
Ja, der ist ein guter Schauspieler.
Okay, Hobbit habt ihr garantiert alle gesehen oder ihr wisst, wovon wir reden. Deswegen müssen wir jetzt euch nicht irgendwie den krassen Aufhänger davon erzählen.
Ja.
Aber wir können euch Kritik nennen. Und wir können euch sagen, worauf ihr achten müsst bei dem Film. Also du vielleicht jetzt nicht, du vielleicht nur beim ersten, aber ich habe mir jetzt einen Marathon gegönnt.
Hab die also alle angeguckt. Was ich so gehört habe, was jetzt auch mich schon von Anfang an gleich skeptisch gestimmt hat, war Herr der Ringe sind 3 Filme, weil es auch 3 Bücher sind. Der Hobbit sind 3 Filme und es ist ein Buch. Was halt nicht mal ansatzweise so dick wäre wie alle 3.
Ja gut, aber sie haben halt 90% von dem Buch mit reingenommen. Was ich echt gut finde, weil... normalerweise sind Buchverfilmungen ja so, okay, wir nehmen die Grundstory und noch ein cooles Ereignis. Aber dort ist es so, cooles Ereignis. Die komplette Geschichte.
Ja, aber das ist halt eben nicht immer gut, weil nicht alles eines Buches in Filmform funktioniert. Kann man so einfach sagen. Harry Potter, da fehlen auch einige Sachen aus dem Buch, aber das ist vielleicht auch teilweise ganz gut, dass sie das nicht mit reingenommen haben.
Ich finde, bei Hobbit hat es echt nicht gestört. Da finde ich es in Ordnung, dass es 3 Filme sind. Was mich gestört hat, ist, dass sie manche Szenen im dritten locker in den zweiten rein hätten packen können. Und der dritte, also es hat das gleiche Schema wie bei Herr der Ringe. Hobbit 1, ist so, da wird das Setting erzählt, wie bei Herr der Ringe. So, Hobbit 2 sind sie auf der Reise, wie bei Herr der Ringe. Hobbit 3, Schlacht, wie bei Herr der Ringe. Gleiches Schema, F. Jackson. aber es ist ganz gut. Also ich muss sagen, ich bin beim zweiten eingeschlafen, aber das war schon anstrengend. Aber es lag nicht daran, dass ich den Marathon gemacht habe, sondern weil ich den zweiten einfach scheiße langweilig fand. Aber es macht trotzdem ganz Spaß. Macht mal einen Marathon draus. Macht schon echt Spaß, aber es ist so, man muss es separat zu den Herr-der-Ringe-Filmen sehen. Man darf es nicht irgendwie in Verbindung bringen, weil sonst ist es total scheiße.
Okay, dann hatten wir auch deine Meinung dazu. Mhm. Und jetzt komme ich mal mit einem Filmklassiker, Scarface, ein Film von 1983 mit Al Pacino als Tony Montana, oder besser gesagt...
Gibt's auf Netflix, oder?
Ja, gibt's auf Netflix, da habe ich ihn nämlich auch gesehen. Und ja, dieser Film, also ich habe ihn gesehen aufgrund der Empfehlung mehrerer Menschen. Es geht nämlich darum, wie 1980 ein kubanischer Immigrant in die USA kommt und dort ein Drogenkartell aufbaut. Und ja, der Film ist sehr, sehr bekannt. Er hat auch sehr ikonische Szenen teilweise, war für 3 Golden Globes nominiert, ist unter den Top 250 bei Netflix bei IMDb natürlich und. Und ich habe ihn gesehen und die Story da, ja, groß spoilern kann man da jetzt nicht. Ich will jetzt aber auch nicht so viel erzählen. Ich fand ihn nicht ganz so gut, wie er dann doch teilweise dargestellt wird. Weil, also natürlich, 1980er Film funktioniert heute nicht mehr ganz so gut wie damals. Der Film ist schon sehr, sehr 80er, wenn man sich ihn heute anschaut. Was aber dann auch wiederum cool ist, aufgrund der Nostalgie. Also falls man damals gelebt hat, und wenn nicht, dann merkt man einfach, dass es 80er war. Teilweise ist ein ähnliches Problem wie bei American Psycho, den wir ja letztes Mal hatten, dass wir hier einen Typ haben, der nicht, American Psycho, der Typ war schon etwas sympathischer als jetzt Al Pacino in diesem Film. Jedenfalls, dass wir einen Typ haben, der eigentlich böse ist, mega gut damit durchkommt. Hier ist es so, er kommt halt nicht ganz damit durch am Ende. Achtung, Spoiler. Aber irgendwie begleite ich eine Reise von einem Typ, der aufsteigt und dann ja, halt wieder absteigt. Das ist so, für mich, es ist zwar ganz interessant zu sehen, es ist filmisch auch ganz gut umgesetzt, aber es ist jetzt irgendwie nicht so der Punkt dahinter, was, oder ich habe nichts am Ende, wo ich sage, ja gut, deswegen habe ich jetzt diesen Film gesehen, oder so wie es bei dir, wie es dir ging nach Django Unchained. Mhm. So, habe ihn gesehen, okay, das war's dann jetzt. Und so geht's mir eben auch bei Scarface. Lag vielleicht auch daran, dass ich etwas zu hohe Erwartungen hatte, nach dem, was ich so gehört hatte.
Bei Scarface muss ich irgendwie immer an einen Superhelden denken oder einen Superbösewicht. Es gibt auch einen Superbösewicht,
ja, der Scarface hat. Naja, ist ja eigentlich auch ein Superbösewicht.
Ja, aber so ein Marvel-DC-Universum Superbösewicht.
Ja, also 8,3 IMDb-Rating, Metascore 65. Ich würde 7 geben. Doch, 7 hat er dann schon verdient. Das war dann mit meinem Film und dann machen wir weiter mit dir.
Das war mit super schlecht.
Naja, Gott sei Dank, Gott sei Dank haben sie den nicht übersetzt.
Ja, also Superbad. Superbad von Seth Rogen, Michael Cera, Jonah Hill und Emma Stone.
Ja.
Die jetzt aber bei IMDb komischerweise nicht aufgelistet ist.
Naja, weil sie auch damals, also sie hatte jetzt nicht so viel Zeit. Beziehungsweise damals war sie kein Topcast.
Ja.
Ja, jedenfalls Superbad ist eine Komödie. Es geht um Highschool-Menschen und die wollen Party machen, weil es Außenseiter sind und das geht dann halt dementsprechend schief, aber also ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich habe ihn damals, also was heißt damals, als 2007 rauskommen, ich habe ihn relativ zeitnah mal gesehen und dann auch letztens mal wieder, weil es ist für mich so ein Film wie Shaun of the Dead. Also andere Art des Humors, Aber so ein Film, den ich mir persönlich einfach immer wieder gern anschaue, wo ich mich dann wohlfühle und drüber lachen kann. Ist zwar eine ganz andere Art des Humors, aber funktioniert bei mir eben auch bei Superbad. Also ich mag den Film einfach, weil ich auch vor allem die Schauspieler mag. Also Michael Cera, Fall Jonah Hill,
Emma Stone. Ich mag Michael Cera eigentlich auch, aber ich finde, er hat immer den gleichen Film gemacht, bis auf bei Gegen die Welt. Wie heißt der nochmal?
Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim Gegen die Welt, genau. Darin war er gut, aber beim Rest spielt er immer den gleichen scheiß Mongo. Wie bei Year One, aller Anfang ist schwer mit Jack Black.
Naja, aber schau, du hast Arrested Development nicht gesehen, die Serie. Da spielt er mich auch mit und dadurch ist er auch
Ich finde ihn auch lustig, aber berühmter geworden. Ja, aber da gibt es einen Typ, der heißt, also im Film gibt es einen Charakter, der heißt irgendwann mit seiner Fake-ID heißt er McLovin. Und der Typ ist nur hässlich, nur dumm, pisst mich
aber nur an. Aber ist so witzig.
Was? Ich fand den Film überhaupt nicht lustig. Also doch, es gab so ein paar Sachen, die so
ganz lustig also waren, aber ich fand ihn schon
sehr witzig. Ich fand ihn zu 90% scheiße. Weil es ist so ein Film wie Project X. So ein paar Lappen versuchen irgendwie sich Fame zu machen und verkacken es dabei. Und nur durch ganz, ganz, ganz viel vollkommen unrealistische Zufälle
natürlich, dann. Aber...
Und es ist so, ich weiß nicht, ich finde, Jonah Hill spielt zu 90% in so Teenie-Filmen so den größten Hurensohn aller Zeiten. Und ich weiß es nicht. Ich fand ihn in Wolf of Wall Street gut, aber als fettes Arschloch mag ich ihn nicht.
Also der hat einen Metascore von 76 und 7,6, was für eine Komödie doch recht hoch ist. Und ich würde ihm auch 8 geben, weil er mir einfach wirklich gut gefällt.
Ich würde ihm 5 geben, ich finde ihn wirklich nicht gut.
Oha, okay.
Das war's aber mal. So, aber jetzt kommen wir mal zu einem Film, der einfach nur wirklich, wirklich gut ist. Ein Film,
den ich auch immer noch mal nachholen wollte.
Der nicht zu toppen ist von keinem Regisseur auf der Welt, von dem es kein Remake geben darf.
Denken würde es, glaube ich, auch nicht geben.
Ein Alleinstehungsmerkmal. Und zwar Dr. Strangelove or How I Learned Stop Worrying and Love the Bomb. Oder Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben.
Ja, da geht der deutsche Titel aber auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Kann man übersetzen.
Und das ist mit einer der lustigsten Filme und schwarzhumorigsten Filme, die ich in den letzten paar tausend Jahren
gesehen habe. Ist ja auch schwarz-weiß.
Lustig, Es ist, also der Film ist wirklich nur geil.
Von Stanley Kubrick.
Ja, das muss man dazu sagen. Es ist ein Meisterwerk eines Meisters. Von Stanley Kubrick. Und das Schlimme ist, das, was in diesem Film erzählt wird, ist so oft schon passiert. Das ist schon 5-mal passiert im Kalten Krieg. Und nur ganz knapp nicht. Ganz knapp wurde es verhindert. Und zwar geht es darum, die USA hat Bomberstaffeln, mit Atombomben, die 24/7 rund um Russland fliegen. So. Und ein verrückter General in einem Militärstützpunkt in den USA gibt den Befehl zum Zünden, Code R, so, und verschlüsselt es und macht dann die Verschlüsselung kaputt, sodass man es nicht aufschlüsseln kann. Und die Bomber fliegen auf Russland zu. So. Dann kriegt es der Präsident mit und fängt an, mit Dimitri, dem Präsidenten von Russland, zu reden. Und also Dimitri ist durchgehend besoffen. Also, Dimitri, ja, ich rufe als Freund an. Ja, Dimitri. Warum ich mich nicht gemeldet habe, Dimitri? Ach, Dimitri. Und die ganze Zeit, das ist so ein richtig komischer Dialog. Und dann gibt es halt noch so einen kriegswütigen General, der es total gut findet, Japsen, Russen und Schwule wegzubomben. Und Peter Sellers spielt so einen Typen, der im Krieg sein Bein verloren hat und so ein ganz, ganz netter Typ ist und versucht irgendwie den bösen General, der den Befehl gegeben hat, irgendwie aufzuhalten. Und dann schaffen sie es halt auch, alle Bomberstaffeln zurückzuholen, bis auf eine. Und dann wird das Flugzeug fast abgeschossen, aber dadurch, dass die russische Luftwehr zu schlecht ist, um das zu machen, die sind zu doof dafür, schaffen sie es halt doch, die Bombe zu droppen. Das Problem ist nur, dass Russland eine Maschine gebaut hat, die heißt die Weltvernichtungsmaschine. Und die funktioniert folgendermaßen. Einmal angestöpselt wird sie immer funktionieren, bis sie getriggert wird. Und zwar, sobald eine Atombombenexplosion innerhalb des Reichs von Russland gezündet wird, dann zerfetzt diese Maschine das komplette Leben auf der Erde. Und dann gibt's noch den Dr. Seltsam, das ist ein ehemaliger Nazi-General mit diversen Spasmen, der halt mit dem Führer und dem Präsidenten redet. Und es ist nur lustig, der Film, und total böse.
Ja, der ist jetzt auch direkt auf meiner Watchlist gelandet.
Ja, habe ich gerade gesehen. So, guckt euch an, er ist saualt, aber er ist so geil einfach nur. Also auch für einen Schwarz-Weiß-Film von überragender Qualität, Wahnsinn.
Ja, dann mache ich mit einer Serie weiter, die ich jetzt angefangen habe, nachdem ich in das Loch gefallen bin, mit dem mich Dr. House zurückgelassen hat.
Wie heißt 30 Stein?
Ja, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde. Haben sie Gott sei Dank auch nicht gemacht. Nennt sich 30 Rock. Ist von Tina Fey. Mit Tina Fey.
Hey, das ist doch die Olle von
Sisters gerade eben, genau. Deswegen habe ich auch gesagt, dass sie comedy-technisch was drauf hat. Denn das Lustige ist, also, in dieser Serie geht es um eine Autorin einer Fernsehshow bei NBC. Sie wird gespielt von Tina Fey. Und Tina Fey ist die Autorin dieser Serie. Also spielt sie sich sozusagen selbst. Ist aber echt witzig. Also wir haben eben dieses Setting, dass sie bei NBC eine Serie hat und es geht dann über die verschiedenen Staffeln, auch um Persönliches und so weiter. Und sie ist sich halt für nichts zu schade. Dadurch, dass sie halt sozusagen sich selbst spielt, sind auch viele coole Gastauftritte dabei. Also Jimmy Fallon, Conan wird immer wieder verarscht, kommt drin vor. Halt so einfach, es ist viel aus dem amerikanischen Fernsehen, was man nicht unbedingt versteht, wenn man als Deutscher da nicht so drin ist. Aber wenn man sich da ein bisschen auskennt, sind da auch viele coole Insider-Witze dabei. Und macht auf jeden Fall Spaß anzuschauen. Eine Folge geht 22 Minuten. Pro Staffel sind so um die 20 Folgen. Und ich habe bisher 5 Staffeln gesehen, bin jetzt bei der 6. dabei. Es gibt 7 Staffeln, hat 6 Golden Globes gewonnen, wurde über 250 Mal irgendwo nominiert. Also die erzählt halt so ein bisschen aus dem Fernsehbusiness von Hollywood oder einfach aus den USA heraus. Und es funktioniert sehr gut und comedy-technisch macht es auch Spaß. Ist so ein bisschen, so ein bisschen auch komischer Humor teilweise. Also, wer Unbreakable Kimmy Schmidt gesehen hat, die ich ja auch gelobt habe, die Serie, die ist auch etwas komisch. Die wurde zum Beispiel auch geschrieben von Tina Fey. Und ja, das ist so ähnlich, die Serie hier. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und nächstes Mal habe ich die auf jeden Fall fertig und dann kann ich euch noch von Staffel 6 und 7 erzählen, ob mir das genauso gut gefallen hat wie 1 bis 5. Und dann machen wir weiter mit einem Film bei dir, lieber Tim.
Ja, unerwarteterweise fand ich ihn gut. Ein Adam Sandler-Film namens Meine erfundene Frau oder Just Go With It. IMDb-Rating von 6,4 mit Jennifer Aniston und Brooklyn Decker.
Ja, und ein Metascore von 33.
Und der Film ist eigentlich, also er ist halt ein Liebesfilm und er ist ziemlich seicht und er ist auch eigentlich ziemlich scheiße, aber er ist so nett und so, also es ist ja so, bei Adam Sandler Filmen ist es doch immer so am Anfang ist alles gut, dann verkackt das richtig hart.
Ja, und das ist halt immer das Schema F.
Ja, aber bei dem Film finde ich so, dass es am Anfang ziemlich scheiße ist, dann läuft es ultra gut bis zum Ende. Und dann nochmal so am Ende nochmal ultra guter.
Ja.
Und ich fand ihn einfach nett. Das war so ein Heile-Welt-Film.
Ja, das war viel zu oberflächlich.
Ja, ist oberflächlich wie Sau, aber es ist so ganz nette Abendunterhaltung, wenn man mal ein bisschen so die Gehirnzellen entspannen möchte.
Weißt du, was viel, viel netter war?
Ziemlich beste Freunde?
Ja, den fand ich ziemlich, ziemlich gut.
Den fandest du ziemlich beste?
Naja, fast. Ein französischer Film, ein sehr, sehr guter französischer Film, hat man nicht so oft, um ehrlich zu sein. Genauso wie
deutsche Filme. Ja, weil also eigentlich ist es ja so, die Franzosen kriegen ja gar nichts hin.
Naja, wenn man sich deutsche Filme anschaut, darf man da jetzt auch nichts anderes sagen. Ja gut,
das ist halt so, wenn man sich keine deutschen Filme anguckt.
Naja, die sind aber auch alle wirklich scheiße.
Also ja, die sind auch wirklich alle scheiße, ja. Aber der Film ist so schön.
Ja, das stimmt. Das ist einfach ein schöner Film. Also es geht darum, dass es geht um einen im Rollstuhl sitzenden Menschen, der ist halt ziemlich reich.
Und ist beim Paragliding kaputt gegangen.
Genau, er kann sich halt nicht mehr bewegen. Er kann seinen Kopf, glaube ich, bewegen und sonst nichts mehr, oder?
Ja. Und er kann keinen Ständer mehr bekommen. Deswegen wird er geil, wenn man ihn an den Ohrläppchen reibt. Also Kinder, immer schön Ohrläppchen reiben trainieren. Vielleicht findet ihr einen reichen Gönner. Ständer Time.
Und jetzt kommt eben ein, einer, der aus dem Ghetto Frankreichs kommt sozusagen, gespielt von Omar Sy.
Du meinst Paris, das Ghetto Frankreichs.
Ja, Paris. Und der hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock irgendwie auf Arbeit. Er bewirbt sich dort halt nur als Stelle des Pflegers, damit er wieder hier seinen Schein beim Arbeitsamt abgeben kann, dass er halt nach einer Stelle gesucht hat. Aber er ist halt so der Einzige, der ihn wie ein normaler Mensch behandelt und nicht wie so einer, der ja überhaupt nichts mehr machen kann. Und ja, daraus entwickelt sich dann eine recht interessante Freundschaft, die sehr, sehr abgefahren wird. Und einfach schön ist. Ja. 8,6 auf IMDb, da würde ich 8 geben, weil für 9 fehlt so ein bisschen was. Also, doch, grad, 9. Also ich habe ihn beim ersten Mal 10 hätte ich direkt 9 gegeben, beim zweiten Mal 10 dann halt nur noch 8, weil dann Dinge auffallen, die dann doch nicht ganz so gut gelungen sind. Ja, aber beim ersten, also einmal sehen ist auf jeden Fall schön, aber.
Ja, vor allem die Musikwahl ist unfassbar gut in dem Film. Die ist wirklich, wirklich gut. Und es ist einer der wenigen Filme, wo mir die Tränen flossen.
Ja, das kann ich so bestätigen. Das war ähnlich bei mir.
Okay, jetzt der Auftakt zum finalen, super furiosen Ende.
Ich habe gedacht, ich darf nochmal, bevor du...
Ja, ja klar, achso, aber ja, zu meinem super furiosen Ende.
Okay, ja, das, was jetzt kommt, ist leider nicht so super furios, ist eher super schlecht. Es geht um Unknown User, oder wie der Originaltitel lautet, Cybernatural, was auch nicht passt. Es soll ein Horrorfilm sein, der läuft gerade in den deutschen Kinos, und ich sag's euch mal vorab, falls ihr jetzt dann irgendwie nicht mehr hören könnt und schnell weg müsst, geht nicht rein. Er tut alles, aber geht nicht in diesen Film. Unterstützt diesen Film bitte nicht mit Geld, denn das ist einfach schlecht. Also, was haben wir hier? Wir haben einen Horrorfilm, der komplett auf einem Mac-Desktop spielt. Wir haben eine junge Frau, die mit ihrem Freund gerade beginnt, Cybersex zu haben, und das Ganze dann unterbrochen wird, weil sie von einer anderen Skype-Konfi eingeladen werden und einfach mal annehmen. Mache ich auch immer, wenn ich Cybersex habe. Immer.
Ich komm gleich. Oh, Entschuldigung, muss kurz weg.
Skype-Konfi.
Oh ja, Leute.
Genau, denn die wollen alle miteinander skypen, das sind alles Freunde, weil der Jahrestag von Laura Barnes ist. Und Laura Barnes hat sich selbst umgebracht, eben vor einem Jahr. Und sie hat sich umgebracht, weil ein Video von ihr im Internet aufgetaucht ist, in dem sie betrunken sich selber einscheißt und sie daraufhin sehr krass gemobbt wurde von allen. Und das hat sie halt nicht mehr ausgehalten und dann hat sie sich umgebracht. So. Und jetzt taucht eben ein unbekannter User auf in der Skype-Konfi, der sich nicht rauskicken lässt.
Und der heißt Unknown User.
Ne, der heißt Billy227. Das ist der alte Account von Laura Barnes. Und der Facebook-Account von Laura Barnes, der alte, schreibt jetzt eben diese Leute wieder auf Facebook an. Und sie wissen nicht, wer das ist. Und
eigentlich ist der Film VHS2 in noch scheißer.
Ja, die Leute beginnen sich jetzt selbst umzubringen. Achtung, Spoiler, sterben am Ende alle und es war der Geist. Das ist die Erklärung. Pech gehabt, falls du das irgendwie...
Ja, das ist wie bei VHS so, am Ende sterben alle und es war der Eiswagen.
Ja, es ist so... Es ist einfach, es fehlt jegliche Erklärung. Diese Logik, also das ist eigentlich ganz cool, also du schaust halt so einen Desktop an, das ist eigentlich ziemlich cool gemacht so. Du hast diese Logik, sie macht auf Spotify ein Lied an, dann läuft das. Wenn sie Spotify aus hat, läuft einfach keine Hintergrundmusik. Du hörst nur Mausklicken, Tastaturklicken, alles als würdest du einfach selber am PC sitzen. Sie geht in Skype, ist gerade in der Skype-Konfi und bam! Erster logischer Fehler, was mich sofort rausgerissen hat. Sie skypt mit denen, sie hört sie die ganze Zeit, man hört die Leute reden. Dann öffnet sie ein iMessage-Fenster, damit sie ihren Freund nebenbei noch schreiben kann. Und die Stimmen werden ausgeblendet, damit du dich auf dieses Chatfenster konzentrieren kannst. Das ist aber ein filmischer Effekt, der sonst bei diesem Film nicht, die sonst bei diesem Film einfach nicht existieren, weil es ja eine Skype-Konfi sein soll. Also bricht die Logik einfach schon nach 10 Minuten. Und die ersten 5 Minuten sind so awkward im Kino, weil es einfach komplett leise ist, sie auf irgendwelche Webseiten geht, alles extrem langsam durchliest, dass man es auch selber lesen kann und dadurch die Prämisse vermittelt wird, was einfach wirklich nicht gut gemacht ist. Das Einzige, was man diesem Film zugutehalten kann, war, dass er aufgenommen wurde, dass jeder von diesen Leuten, die waren alle in einem Haus, jeder saß wirklich vor einem Laptop und es war alles im One-Take aufgenommen. Das ist das Einzige, was man diesem Film zugutehalten kann. Das Ding ist aber, die Charaktere sind alles Arschlöcher. Es ist dir scheißegal, wenn jemand stirbt, weil rauskommt, dass einfach jeder schon irgendwie jeden betrogen hat. Und die beste Freundin, die als Letzte stirbt, hat das Video online gestellt und ist auch scheiße. Es ist so egal, wenn jemand stirbt. Nee, dieser Film, der hat mich einfach nur aufgeregt, weil so viel falsch läuft und die Idee eigentlich so interessant ist. Man hätte so viel mehr draus machen können und, da werde ich schon wieder aggressiv. Tut mir leid. Ja, willst du weitermachen,
ja, oder jetzt soll ich? Jetzt will ich Auftakt machen, dann bekommen wir eine Unterbrechung von dir mal wieder und dann kommt das.
Nee, ich würde den sogar eigentlich hier in die nächste Kategorie mit reinnehmen.
Sicher?
Sehr sicher.
Ja gut, dann machen wir den. Dann kommt jetzt mein Auftakt zur.
Zur Kategorie.
Ja, genau. Okay. Und zwar rede ich über Terminator 3, Rebellion der Maschinen.
Terminator 3.
Terminator 3.
Rise
of. Und ich fand den Film schon immer nur geil. Ich habe den.
Den dritten. Ganz sicher.
Ich fand alle nur geil. Ich fand alle, den vierten habe ich nicht gesehen.
Der erste ist cool. Der zweite ist unglaublich geil. Der dritte. Und der vierte ist. Ja.
Und der fünfte?
Den habe ich nicht gesehen im Kino.
Egal.
Aber ist ja auch eigentlich, ist ja eigentlich auch nicht wirklich der fünfte. Von Zeitstrang her hieß es, das, was ich gehört habe, dass er 2.5 sozusagen ist.
Der. Nee, der anderthalbte.
Anderthalb.
Egal, wie auch immer. Nee, eigentlich ist es der fünfte. Wie okay. auch immer, darum geht's jetzt nicht. Doch, es ist der fünfte. Klar, natürlich. Erkläre ich nachher.
Okay.
Also, Terminator 3, Rebellion der Maschinen. Mit Arnold Schwarzenegger.
Oh ja. Yeah.
Und zwar geht's darum, der Terminator ist gut und kämpft mit John Connor gegen einen anderen Terminator, damit John Connor und seine zukünftige Frau überleben und den Atomkrieg packen.
Mhm.
Und das Geile.
Die schlechtere Story im Gegensatz zum zweiten.
Ja, aber das Geile bei dem Film ist einfach nur, die erste Action-Szene dauert 26 Minuten und sie ist nur krass die ganze Zeit. Die ist nur übel.
Echt, findest du?
Ich finde sie nur geil, was? Fandest du die echt nicht gut?
Nee.
Ich fand, die war nur fett.
Nee.
Lustigerweise gab es übrigens
zweiten, das
Referenz aus dem fünften zum dritten. Gibt es, glaube ich, im Trailer auch eine Szene.
Aber der zweite, das war krass. Das waren geile Action-Szenen.
Ja, aber
diese ganzen Verfolgungsjagd.
Ja, eben, sowas. Aber im dritten ist ja auch Verfolgungsjagd. Die sind ja, aber, auch fett, Alter.
Aber das ist einfach so ähnlich zum zweiten.
Ja, und?
Der dritte wirkt einfach wie ein.
Ist doch scheißegal.
Nein, der dritte wirkt so, als wäre der zweite schlecht abgepaust.
Ich finde, der dritte wirkt. Ja, schon, aber ich finde trotzdem. Ja, ist doch egal. Ich finde, es ist ein geiler Actionfilm. Punkt. Ich finde ihn nur gut. Ich könnte ihn mir immer wieder angucken.
Okay.
So.
Wenn du damit dann nicht mehr dazu
ja, zu genau. sagen hast.
Aber guck mal, daran merkt man auch schon, da ist nicht so viel Inhalt.
Ja, der ist überhaupt kein Inhalt. Aber ja, das ist wie so, sagen wir mal, also Terminator 3 ist ungefähr, also es ist ziemlich ein Dünnschiss eigentlich. Es ist ziemlich dumm.
Und das stört mich.
Aber es ist richtig, das ist so 2012 eigentlich.
Ja.
Es sieht fett aus. Es ist
2012 ist aber auch echt nicht gut.
Aber es sieht auch fett aus.
Aber nur weil was fett aussieht, muss ja nicht gut sein.
Nein, aber.
Es gibt ja auch Spiele, die sehr gut aussehen und trotzdem scheiße sind.
Ja.
Wie The Order.
Oder wie Watch Dogs.
Ja, alles sowas. Eben.
Watch Dogs war richtig scheiße.
Ja, ja. Weiß man.
Habe ich letztens wieder gespielt. Geht gar nicht.
Tja.
Geht gar nicht.
Aber wisst ihr, was geht? Unsere nächste Kategorie. Much Wow, Such Crap.
Du fängst an mit Much Wow, schätze ich mal, oder?
Ja, Much Wow. Victoria. Ein deutscher Film, der gut ist. Oh mein Gott, ja, so etwas gibt es. Ein Independent-Film, ein deutscher.
Was ist dein lateinischer Name?
Hätten sie nicht ihn dann irgendwie Elmar oder Gertrude?
Ich weiß nicht, ob Elmar deutsch ist. Elmar hört sich so nordisch an.
Dann machen wir Sigrid.
Weil Victoria eine Spanierin ist und keine Deutsche.
Denn es ja, dann hätten sie auch Pabloa nennen können.
Weil sehr viele Spanierinnen Pabloa heißt. Und man alle Klischees bestätigen sollte.
Vor allem, Pabloa ist ja die weibliche Form von Pablo. Und Pablo ist ganz eindeutig Spanisch.
Ja, aber da man nicht alle Klischees bestätigen muss und das auch nicht immer tun sollte, haben wir hier eben einen guten Film. Ja, der Film spielt in Berlin. Es geht darum, dass Victoria, also sie ist Spanierin, sie ist jetzt seit 3 Monaten in Berlin und sie hat halt noch nicht wirklich Freunde gefunden.
Also sie ist schon fast Deutsche.
Nein, sie ist da einfach nur erstmal, sie kann auch noch kein Deutsch.
Sie ist ja nur aus Spaß oder lebt sie da jetzt oder arbeitet sie da nur Urlaub?
Sie, lange das erfährt man, aber das möchte ich eigentlich nicht erzählen.
Ja gut.
Also sie ist da jetzt einfach, das muss man jetzt so akzeptieren. Und sie ist da gerade,
ja, okay.
Sie ist da jetzt gerade Party machen, es ist 4 Uhr nachts und sie geht aus dem Club raus, hat gut was getankt und so weiter und will jetzt mit dem Rad Richtung nach Hause fahren.
Und wird plötzlich gefickt.
Nein, sie trifft vier Typen.
Und wird richtig hart gefickt.
Nein, Tim, jetzt bitte.
Ja, okay.
Jedenfalls trifft sie diese vier Typen und die feiern gerade den Geburtstag von dem einen davon und ja, die sind halt alle ganz gut drauf und sie überreden sie halt, dass sie mal mitkommt und mit denen auch noch weiter feiert und man denkt sich nur so, nein, Mädel, tu's nicht, aber scheint alles erstmal ganz nett und ist auch alles ganz nett. Der bekannteste von diesen vier Schauspielern ist Frederik Lau, den kennst du, wenn du ihn siehst, der damals, als er jünger war, bei den Pfefferkörner mitgespielt. War da einer der Hauptcharaktere.
Ich fand Pfefferkörner scheiße, ich hab's nicht geguckt.
Ich hab's als Kind gesehen, hallo, ja, da war mein Geschmack
auch noch nicht so gut. Ich fand's da auch schon scheiße.
Nee, da fand ich's cool. Naja, jedenfalls, er spielt sehr gut, alle Schauspieler spielen hier sehr gut und es entwickelt sich eine ziemlich krasse Story, die ich eigentlich nicht spoilern möchte und genauso viel, wie ich gerade erzählt habe, wusste ich vor dem Film und das hat sehr geholfen.
Okay, das heißt, du recommendest es zum Angucken.
Genau, denn er ist auch rein filmisch gesehen brillant gemacht, denn dieser komplette Film ist in einem One-Take aufgenommen. Der Film geht 2 Stunden, eine Kamera, One-Take, nicht wie bei Birdman, wo zweimal getrickst wurde, sondern wirklich ein echter, kompletter One-Take. Erst beim vierten Versuch hat dann alles geklappt. Und es ist ziemlich krass, wenn man merkt, wie aufwendig der Film ist. Also er bietet persönliche Geschichten, er bietet eine interessante, spannende Geschichte.
Alter, wie viel Text die auswendig lernen müssen.
Ja, das hat mich auch, als ich den Film gesehen habe, 2 Stunden lang und dann so eine Leistung, das ist halt einfach nur beeindruckend. Also der komplette Film ist einfach beeindruckend. Selbst wenn einem die Story irgendwie nicht gefällt oder so, muss man einfach anerkennen, wie gut der gemacht ist.
Schreibe ich mir mal kurz auf meine
Watch. Und das ganz Gute ist, wenn die Credits kommen, wird der Kameramann auch zuerst aufgezählt. Weil er halt auch einfach die meiste Arbeit hatte.
Hast du auch nur ein. Achso, ist es Shaky Cam oder?
Nee, es ist One Take, aber keine Shaky Cam. Also,
ist ja richtig gut.
Also, du hast halt Momente, wo der Kameramann.
Du musst 2 Stunden mit deiner Kamera rum.
Ja, eben. Oh, ist ja voll. Du hast halt Momente, wo der dir nachläuft und so weiter. Da ist so ein bisschen shaky vielleicht. Aber. Es ist jetzt nie so extra, das ist wegen hektisch und oh, wir shaken jetzt die Cam ganz viel. Ja. Also, das ist einfach.
Wir müssen einen Vibrator dran machen, damit alle wissen, dass gerade Erdbeben ist.
Nee, das machen sie eben nicht und das ist halt das Gute. Das Ding ist, weil es eben ein deutscher Independent-Film ist, läuft er nicht in großen Kinos. Also zum Beispiel in Karlsruhe hier bei uns, läuft er noch in der Schauburg. Kann man sehr gerne unterstützen, einfach weil das wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Und das, ich bin beeindruckt, dass auch deutsche Filme so sein können wie Victoria. Und eben nicht immer so
also
sein.
Also nicht immer nur scheiße.
Eben, ja. Jetzt darfst auch du. Und das okay. War also Victoria, much wow. Ganz viele Daumen hoch, so viele wie ich habe. Nee. Es sind leider nur 2.
Ja, gut. Okay, jetzt kommen wir zu einem absoluten Hammer-Wahnsinns-Kracher-Film. Das klang gerade nur schwul, aber egal. Und zwar, wir reden jetzt von Terminator Genesis, dem neuen, den ich mir angeguckt habe. Und alle fanden ihn scheiße. Und ich fand ihn nur geil.
Naja gut, so scheiße können sie ihn ja nicht finden, also, wenn es IMDb-Rating 7,0 ist.
Ich schätze, ich werde jetzt spoilern, weil es nötig ist. Wirst du ihn angucken?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf, also nein.
Okay gut, das heißt, ich kann reden,
wie du willst. Du darfst spoilern, so okay, viel du willst.
Spoiler ab jetzt, guckt ihn euch an. Also
krasser Spoiler.
Nein. Jetzt nicht nee, so ich will sagen, dass die Leute sich's angucken können, damit ich danach mir von der Seele atmen kann.
Dann atme.
Okay, Terminator Genesis. Also, ab jetzt, warte, ich schnipse und dann dürft ihr nicht mehr zuhören, wenn ihr nicht zuhören wollt. 3, 2, 1. Ja, genau, nochmal. Ach, nochmal, verkackt. 3, 2, 1.
Ja, okay.
Okay, dann Terminator Genesis. Also, was richtig. Also, okay, ja, scheiße, ich muss erstmal die Geschichte erzählen. Also, bei Terminator Genesis geht's darum, dass der Atomkrieg schon längst vorbei war. Es war in der Zeit, als die Menschen die Rebellion anerkannten, als die Menschen sich den Maschinen auflehnten, die sie versuchten zu knechten. Grammar, fuck. Egal. Und der liebe John Connor, der ist ein Bad Motherfucker. Und er hat es geschafft, die Menschheit so weit zu bringen, dass sie fast Skynet kaputt machen können. Und zwar das Rechenzentrum von Skynet. So, das Problem ist nur, es gibt 2 Rechenzentren. Also es gibt besser gesagt, es gibt eine Station, die kein Rechenzentrum ist, aber ein Teleporter in die Zeit zurück. Und zwar das Ding, mit dem sie die ganze Zeit in den Filmen vorher die Terminator zurückschicken. So, und das andere ist das Rechenzentrum. So, und dann haben sie es aber ein bisschen verkackt und Skynet hat es noch geschafft, einen Terminator in der Zeit zurückzusenden. So. So, Konsequenz: John Connor muss seinen besten Mann Kyle Reese zurückbringen, um John Connors Mom zu retten. Damit John Connor geboren wird, damit die ganze Rebellion bestehen bleibt. Weil der Terminator, der zurückgeschickt wurde, drauf und dran ist, diese Realität zu vernichten. Was ein bisschen komisch ist, das ist ein Manko, weil eigentlich, sobald er zurückgeschickt werden würde, wäre ja schon alles weg. Wäre ja schon alles kaputt.
So. Zeitreise, fuck up.
Ja, das Spaßige ist nur, dass das ein Fake war. Hä? Die haben gar keinen Terminator zurückgeschickt, sondern der Terminator, der zurückgeschickt wurde. Also doch, sie haben einen zurückgeschickt, aber der ist ziemlich dumm. So, und als Kyle Reese zurückgeschickt wird, sieht er gerade noch aus dem letzten Augenwinkel, während er mit Lichtgeschwindigkeit durch die Zeitmauer bricht, dass der liebe John Connor von einem Terminator geterminatet wird.
Jetzt so. In der normalen Welt?
In der normalen Welt. So. Und dann bam ist er weg und ist in der anderen Zeit. Und er so, fuck. So. Und dann ist da der Terminator, der ihn fett kaputt machen will. So. Und was Lustige war, in die Zeit, in die der Terminator zurückgefallen ist, vor Kyle Reese, also der vor Kyle Reese zurückgeflogen ist, da war schon ein anderer Terminator. Beziehungsweise zwei. Und zwar der Gute, ein junger Böser und ein ganz neuer Böser. So. Und der Gute ist der liebe, alte Arnold Schwarzenegger. Und er ist ein Bad Motherfucker. Und er heißt Papa. Oder Daddy oder sowas. Oder? Ich glaube, Papa heißt er. So. Und das Krasse ist halt, also am Anfang wurde von dem Film halt ja gesagt, ja, hier, Dings, in dem Film kommen Originalszenen aus Terminator 1 und 2 vor und alle so mega geil, freuen sich total. So. Ja, nein. Es kommen keine Originalszenen drin vor. Das ist leider sehr, sehr schade. Aber man sieht ein ultra gutes Modell von Arnold Schwarzenegger, wie er im ersten Film aussah, aber es ist leider nur ein Modell. Und das sieht man. Das ist eine leblose Puppe, die so. Also. Ah, es sieht unfassbar gut aus. Und dort tritt ein Effekt auf, der total nervig ist, aber der bei Menschen halt leider natürlich ist. Und dieser Effekt heißt das Uncanny Valley. Das Uncanny Valley ist ein Effekt, wenn du Figuren menschenähnlicher machst. Sehen sie im Prinzip für den Menschen immer cooler aus, so. Oh, der sieht viel menschlicher aus. Bam, der ist viel, viel cooler als der Typ, der nur aus einem Strich und einem dicken Penis besteht. Hör. So, es gibt aber den Punkt, wo es gruselig wird. Wo es ziemlich echt aussieht, aber das Auge ist so gut darin, nicht menschliche Objekte von menschlichen, also von Menschen zu unterscheiden, dass es einfach nur noch scheiße aussieht. Und das Problem ist, du erkennst an den Bewegungen vom Terminator, dass es nicht echt ist. Aber vom Visuellen her, aber nur von den Bewegungen her. Als er sich einmal den Kopf dreht, denkst du, das ist gespielt. Das sieht so geil aus einfach nur. Du siehst die Sehnen, du siehst die Schatten der einzelnen Wimpern, du siehst die Hautporen, du siehst den Schatten, wie er sich in den Hautporen verändert. Richtig geil gemacht. Wahnsinn. Richtig, richtig gut gemacht. Aber dann, als er bewegt, als er läuft, sieht er halt aus wie ein Typ, der gerade ultra fett scheißen muss und 500 Kilo wiegt. Aber seine Muskulatur ist nur für einen 50 Kilo Mann für 1,50 hoch ausgelegt. Das heißt, er läuft so wie so ein Sack Kartoffeln. So, so richtig behindert. Aber hat so ein Kreuz. Aber läuft so. Egal. So, und die Kämpfe sind halt gewohnt Terminator-mäßig. Also so. Ich schlage dich. Ich gucke dich böse an. Ich hole aus. Ich schlage dich. Ich guck weg. Mich hat's gerade 50.000 Meter durch die Luft gewirbelt. Ich guck dich böse an. Ich renne ganz langsam, aber super schnell auf dich zu. Ich schlage dich mit so einer Wucht, dass du mich böse anguckst. So sind ja die ganzen Filme im Prinzip aufgebaut. So, zurück in der Story. Kyle Reese ist in einem anderen Zeitstrahl gelandet, als er eigentlich hätte landen sollen. Und zwar hat sich die Realität so weit verändert, dass Sarah Connor nicht mehr die hilflose Hure ist, sondern sie ist fett badass geworden, weil Papa ihr alles gezeigt hat, wie man überlebt. Und zwar war es so, als sie klein war, hat sie in einem Haus am See gewohnt Und dann kam Terminator und hat ihre Eltern umgebracht und das Haus mit einer Panzerfaust zerschossen.
Ja, einfach so, und, was halt passiert, wenn man
ja, Kind ist. Ja, und dann hat sie sich unter dem Steg versteckt und dann kam Daddy und hat den anderen Terminator hart kaputt gemacht. Und ja, so. Und sie hatten halt die ganzen Ankünfte von den Terminatoren schon vorausberechnet, weil Big Daddy wurde zurückgesandt, nachdem Kyle Reese die... das ist total abgefuckt. Also, der Big Daddy wurde zurückgesandt, nachdem Kyle Reese alles schon wieder in Ordnung gebracht hatte. Mhm. Also, ganz kurz, die Story ist so. Sarah Connor ist die Mutter von John Connor. John Connor sendet seinen besten Mann Kyle Reese zurück, der dann irgendwann Sarah poppt, damit John Connor rauskommt. Das heißt, sein Vater ist jünger als er.
Ja, das ist immer dieses, es musste vorbestimmt sein, dass er ihn zurückschickt, weil sonst würde er gar nicht existieren, bla.
Ja, so.
Ja, jein. Ist halt immer die Sache bei Zeitreisen.
So, aber Kyle Reese hat irgendwie dann später den Daddy zurückgeschickt, damit Sarah gerettet wird, damit John Connor geboren wird, damit er zurückgeschickt wird, damit er Sarah rettet, damit sie John Connor umbringt. Weil der Terminator, der John Connor vermeintlich umgebracht hat, hat ihn nicht umgebracht, sondern hat ihn nur zu einem Cyborg gemacht. Und zwar zu einem richtig fetten Cyborg, der richtig cool aussieht. Aber er ist ein Hurensohn. Und er kann irgendwie alles. Und er altert nicht. Und die Charaktere in dem Film sind ziemlich dumm, aber es sieht ultra fett aus. Und es ist schon... Das Problem ist nur, Sarah ist viel zu niedlich. Wenn ihr es euch anguckt, Sarah, da stellt ihr euch ja so eine kantige, edgy Frau vor, die alles kaputt ballert, was ihr in den Weg kommt.
Aber sie ist so süß und sie würde lieber mit Puppen spielen, als gerade einem Typen den Kopf zu zerschießen. Und sie wird lieber, weiß ich nicht, ihr Instagram-Profil updaten, anstatt gerade einen fetten Terminator in Säure zu baden. Oder... geschwängert zu werden von Kyle Reese. Ja gut, der Film ist gut.
Findest du? Also much wow von dir?
Nö, nicht much wow, aber...
Och.
Ich weiß es nicht, es ist halt, wenn du davon absiehst, wenn du darfst halt nichts erwarten von dem, du darfst keine Tiefe erwarten. Es ist ein weiterer Terminator-Film. Es ist ein weiterer Film von Arnold Schwarzenegger. Mit Arnold Schwarzenegger. Also er ist noch nicht mehr von Arnold Schwarzenegger. Ja, mit Arnold Schwarzenegger. Mit schlechten Zeitreiseproblemen. Paradoxa Tatonta.
Ja.
Aber er sieht cool aus. Und es ist ein Terminator-Film. Naja. Und er ist schon echt gut. Aber das Problem ist, Kyle Reese sieht aus wie ein Mongole auf Steroiden. Der mit Ganzkörperhaarwachs kurz gereinigt wurde. Er sieht wirklich sehr, sehr doof aus. Und du merkst, er ist so ein bisschen Bodybuilder. Aber hat es irgendwie verkackt. Hat so einen Rumpf und solche Arme. Aber nicht definiert, sondern wie so eine Wurst mit Muskeln.
Die Muskelwurst.
Die Muskelwurst.
Okay, ich glaube, damit haben wir auch einen Titel für diese Episode gefunden.
Mhm.
Okay.
Okay, dann viel Spaß, wenn ihr euch nochmal die Muskelwurst anhören wollt. Okay, also geht in Terminator Genisys. Er lohnt sich, er ist echt lustig. Er hat zwar ein paar Bugs, aber über die müsst ihr hinwegsehen. Der Film ist wirklich sehr, 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 sehr gut anzugucken. Und er hat so... geile Kampfszenen. Fuck, ist das nice. Und die Explosionen sehen so geil aus.
Okay, das war's dann auch schon wieder von dieser Episode. Die nächste Episode wird leider nicht Ende des Monats kommen, sondern Anfang September.
Das heißt, wir werden 2 pro September rausbringen?
Ja, dafür habt ihr halt im August nichts. Es tut uns leid, aber...
Hört es euch an meinem YouTube-Kanal.
Ja, genau. Werbung. Nee, ist aber so. Dürft ihr gerne machen, denn das ist schon gut. Kann man auf jeden Fall mal loben. Ja. Da macht der Tim nämlich Let's Plays. Die sind auf jeden Fall sehenswert und recht amüsant, wenn ich das mal so sagen darf.
Oh, danke sehr.
Bitteschön.
Ja, gib mir ganz viel Mühe.
Mich gibt's noch zu hören beim Pixel-Stammtisch. Da geht's ums Gaming und da ist jetzt Anfang August ist ja die Gamescom und da bin ich mit den beiden anderen vom Pixel-Stammtisch da und da werden wir Videos zu machen und Podcasts. Also falls ihr mehr Podcasts hören wollt, hört doch mal da rein. Weil ich bin nämlich Ende August in Japan für 2 Wochen und der Tim ist ab wann?
Vom 8. bis zum 30. August in der Ostküste.
In der Ostküste?
Nein, auf der Ostküste.
Ach, auf der Ostküste, in den USA. Ja, deswegen sind wir beide ein bisschen Urlaub machen. Aber wir haben bestimmt ein bisschen was zu erzählen danach. Wirst du in amerikanische Kinos gehen?
Jetzt schon.
Jetzt?
Gezwungenermaßen, jetzt. Ja, du es angekündigt hast. Ja, werde ich machen.
Okay.
Auf jeden Fall. Ganz kurz. Sorry, jetzt kommt so ein bisschen Nostalgiestunde von mir. Ich rede jetzt noch ein bisschen.
Okay.
Und zwar...
Also, falls ihr nicht mehr zuhören wollt...
Es geht jetzt nicht mehr um Filme, sondern nur um lustige Sachen, die ich in den USA erlebt habe, die mit Filmen zu tun haben.
Tschüss.
Naja, komm, bleib da. Also, ich war vor 2 Jahren das letzte Mal in den USA und vor 8 Jahren. So. Und vor 2 Jahren war es so, da waren wir in Las Vegas gerade. Und hatten so ein relativ günstiges Hotel gemietet. Das war nah am Strip, also die Straße, wo die ganzen Hotels sind. Und wir hatten halt pervers fetten Jetlag und wir hatten das Hotel für 3 Tage gebucht, hatten also einen Tag Zeit, um dorthin zu gehen, weil wir mussten einen Tag durchschlafen. So, beziehungsweise ich konnte nicht durchschlafen, denn es war Horrorfilm Night auf MTV. Und das Geile ist, die Horrorfilm Night auf MTV ist nicht so, dass halt, na gut, abends ab 8 Filme kommen, sondern von Vortag 0 Uhr bis Ende der Horrorfilm-Night 0 Uhr laufen durchgehend Horrorfilme. Gut, jetzt keine besonders guten, aber trotzdem, es waren schon ziemlich geil dabei, und zwar welche, die in Deutschland nicht rausgekommen sind. Und da waren echt so ein paar Mindfuck-Filme dabei, die so krass waren, wo du denkst so, was? Niemals wird es irgendjemand in Deutschland für Möglichkeiten, dass sowas rauskommt, weil die echt zu heftig sind. Aber waren cool. So, und dann habe ich halt die Nacht durchgemacht und habe 24 Stunden lang Fernsehen geguckt. Dann war ich am nächsten Tag dementsprechend müde. Dann sind wir auf dem Strip rumgelaufen. Nochmal fast 18 Stunden. Dann habe ich einen Tag durchgeschlafen. Und dann habe ich angefangen, bei der Autofahrt Filme zu gucken. Und dann sind wir ein bisschen rumgefahren und irgendwann sind wir dann noch in Hollywood aufgeschlagen. Und es gibt ein Hollywood-Theme-Park. Und zwar, also in Hollywood gibt es stell dir einen Europa-Park vor, in dem die richtig krassen Blockbuster nachgebaut sind. Da, der alte King Kong, gibt es eine Szene, da fährst du mit, also es gibt so eine Rundfahrt. Da hockst du dich in so eine Gondel rein und dann bist du in Kulissen von Die Mumie, Indiana Jones, King Kong, Star Wars, verschiedenste Sachen mit so Mechatronikpuppen und fetten Explosionen und es sieht nur geil aus. Es ist so krass, was dort geboten wird. Und es gibt zum Beispiel auch eine Jurassic Park Water Splashbahn, die richtig cool ist, weil du fährst dann so in seinem komischen Floßdings rum und es ist halt, wie als hätten sie so einen Jurassic Park aufgebaut. Die haben halt Original-Dinger nachgebaut. Ultra gut. Und dann fährst du halt hoch und dann plötzlich bist du auf diesem Fluss und bist in so einer nachgebauten Dschungelwelt plötzlich. Und es sieht nicht mehr aus wie so ein Watersplash-Park, sondern es sieht halt aus wie eine scheiß Dschungelwelt. Und du fährst und denkst dir so, hä? Was kommen jetzt für krasse Sachen? Und plötzlich bricht so ein T-Rex Riesenvieh durch den Wald und beißt in die Strecke rein. Und so ins Wasser und spritzt brutal viel Wasser. Und so, wow, und er mit seinen Stummelärmchen guckt dich an und so, miep. Und dann fällt unter dir eine Klappe runter und das Boot fällt so 12 Meter nach unten, so richtig tief. Und du bist halt richtig schnell. Und dann ist es wie ein Watersplash-Park. Dann bist du wieder im Watersplash-Park. Aber die haben einfach eine Ebene gebaut, wo sie einen Dschungel gebaut haben, mit einer fetten T-Rex-Mechatronik-Puppe, wo andere Dino-Mechatronik-Puppen durch die Gegend laufen. Und du fällst einfach 12 Meter runter. Das ist nur krass. Und da haben sie halt so viele Sachen gemacht. Und ultra gut.
Ja.
Richtig krass. Und das Problem ist, in den USA kommen viel, viel geilere Filme raus, als wir hier überhaupt mitbekommen. Das ist wie in Türkei. In Türkei haben sie manchmal Filme, die so heftig sind, dass du die niemals in Deutschland zeigen darfst. Also, deswegen werden sie auch nicht gezeigt, deswegen kennt sie hier auch keine Sau. Aber die sind so brutal zum Teil und so gut gemacht, das sind Meisterwerke, aber darf halt keine Sau sehen. Bisschen doof.
Ja, gut.
Deswegen, Leute, geht nach USA und guckt Fernsehen. Lohnt sich.
Ja.
Okay. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, und ich mich auch.
Ja, wir sehen uns in etwas mehr als einem
Monat wieder. Wir hören uns.
Wir hören uns in etwas mehr als einem Monat wieder. Oder auf meinem YouTube-Kanal, oder auf Felix' YouTube-Kanal, oder auf Felix' Podcast.
Wow,
wir sind
so online.
Wir haben genug Medien für euch bereitgestellt, damit bei euch keine Langeweile aufkommt.
Genau.
Ja. Darum,
tschüss.
Ich hab euch ganz doll lieb.